Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL Freischnauze live.
Hallo, kaum zu glauben, aber wahr. Nach über einem Jahr sitze ich mal wieder hier und begrüße euch am Montag um 19 Uhr. Zeit für die Footballerei. Es ist schön, mal wieder hier zu sein. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Lust wie ich, wie wir. Und dann starten wir, glaube ich, auch direkt mal durch. Ich bin natürlich nicht alleine, auch wenn ich hier mit Sven alleine im Studio sitze. In Berlin, in der Mutterstadt, begrüße ich Remo. Hallo, Remo.
Ein wunderschön, schön anmoderiert. Freut mich, dass es mal, dass Berlin mal so Liebe kriegt, auch da aus Hamburg. Ja, schönen guten Abend.
Und im Landkreis Freising, im Fantasy-Keller der Footballerei, sitzt natürlich unser lieber Detti. Hallo, Detti.
Hallo, Sebastian. Ich habe heute den ganzen Tag schon dieses Lied von LL Cool J im Kopf. Mama said knock you out, die erste Zeile. Don't call it a comeback. Sebastian ist wieder da. Sensationell. Das freut mich.
So ist es. Ganz genau. Und wir haben ja einen Gast, wie ihr es vielleicht schon gesehen habt. Und dafür springen wir einmal rüber über den großen Teich. An die Westküste in den USA begrüßen wir Emily. Hallo Emily, schön, dass du dabei bist.
Hallo, moin moin. Danke für die Einladung. Ich bin jetzt in Orange County, California. Also Sonne ist noch nicht hoch, aber heute soll ein schöner Tag sein. Also ja.
Das ist gut. Ist aber auch okay. Ja, ist ja auch früh am Morgen bei dir, ne?
Genau. Ja, kein Bier für mich.
Noch das nicht. Das ist nicht so schön.
Kommt alles, kommt.
Ja, Drinking genau. Ist am besten, wirklich. Ja. Ja, ich kann es nur empfehlen.
Da spricht der Profi. Genau.
Prost.
Ja, Prost, genau. Bei der Gelegenheit machen wir einfach schon mal.
Prost, Emily, auf dich.
Ich hab mein Wasser.
Schön, dass du da bist.
Ja. Ein Cem und ein Dank an König Pilsener an dieser Stelle.
Und danke für die Einladung.
Gerne. Ja, super. Wirklich sehr gerne. Schön, dass du dabei bist. Worüber wollen wir heute denn sprechen? Wir haben uns mal so ein bisschen, natürlich wie immer, ein bisschen News zum Start und dann gehen wir danach dann mal ein bisschen auf unsere Off-Season-Gewinner ein. Da gehen wir reihum. Ihr kennt das ganze Spiel. Wir versuchen das Ganze auch nicht unnötig in die Länge zu ziehen, nicht weil nachher um 20.15 Uhr Fußball ist und so oder so, aber ne, wir müssen ja zeitig nach Hause noch. Dementsprechend nehmen wir da natürlich drauf Rücksicht. Ihr habt es natürlich besser, ihr sitzt ja schon zu Hause. An dieser Stelle auch ein Hallo an YouTube und Twitch. Schön, dass ihr mal wieder da seid, so zahlreich. Und wollten wir loslegen mit den News oder wollen wir erst, dass Emily noch mal ein bisschen was über sich erzählt, wie...
Ja, bin ich auf jeden Fall dafür.
Ja, also ich bin in Deutschland geboren, mein Vater kommt aus Hamburg, aber ich bin so in Süddeutschland geboren und aufgewachsen und dann ist meine Familie nach Kalifornien gezogen und dann habe ich an der Arizona State University Sportjournalismus studiert und jetzt arbeite ich seit 3 Jahren bei NFL Media.
Und du bist da bei NFL Media zum Beispiel verantwortlich, glaube ich, für den gesamten digitalen Content, oder? Von Good Morning Football zum Beispiel.
Genau, Good Morning Football und dann auch NFL Now, die Show nach Good Morning Football. Und dann die ganze Headlines und so von Good Morning Football, die auf NFL.com sind. Dafür bin ich verantwortlich. Also das, die machen nicht alles sehr früh morgens, 6 Uhr für meine Zeit. Also ich bin immer früh wach.
Weil, glaube ich, die Show wird an der Ostküste aufgezeichnet. Deswegen musst du da nochmal 3 Stunden früher raus, oder?
Ja. Genau.
Okay.
Und alle in New York.
Ja, natürlich.
Peter Schrager.
So ist es. Und ich glaube, du bist auch ein bisschen beteiligt an diesen Highlight-Videos oder so Team-Season-Highlights auf NFL.com.
Genau, also die Team- und Player, genau, die Team- und Player-Top-10-Highlight-Videos mache ich auch. Und dann... jetzt arbeite ich nicht mehr so am Sonntags, also Spieltage, aber früher habe ich auch die Spiel-Highlights auch gemacht.
Okay.
Also die ganz kurze YouTube-Highlights und so.
Wir planen ja mit dir noch einen Boulevard aufzunehmen, zeitnah mit Kutsche.
Ja.
Dann auch, also wie es eigentlich ist, für die NFL zu arbeiten, erstmal vorab zu sagen, ich glaube, wir hatten noch nie jemanden, der für die NFL gearbeitet hat in der Sendung. Mhm. Das heißt, alles, was du heute sagst, wird nicht diskutiert. Also wir legen uns sicherlich nicht mit der NFL an. Danke. Wir sind froh, wenn wir mal jemanden wirklich haben, der Ahnung davon hat. Deswegen sind wir alle sehr glücklich.
Also dass du rufst Roger Goodell nicht an.
Nein, wir petzen nicht.
Auf gar keinen Fall.
Kommt drauf an. Ich verspreche nicht.
Okay.
Du darfst halt nichts über die 49ers sagen, dann wird sich Remo beschweren. Du kannst von mir aus alles über Seattle sagen und Sebastian ist mit Pittsburgh auch nicht so kritisch wie Remo mit den 49ers. Aber hast du ein Lieblingsteam in der NFL? Ja,
die Carolina Panthers.
Und das liegt an wem?
Eigentlich wegen Cam Newton, aber er ist jetzt nicht mehr dabei. Jetzt haben wir Sam Darnold. Woo. Aber ich bin trotzdem Panthers-Fan, das war mein erstes NFL-Team, also dann habe ich gesagt, dann bleibe ich dabei.
Und du glaubst noch nicht so ganz an Sam?
Noch nicht und ich weiß nicht, ob meine Meinung da irgendwie ändert, aber mal gucken, wie es geht.
Ja. We believe in Joe Brady.
Ja. So, genau. Das kann ich sagen.
Alles wird gut.
Alles wird gut, genau.
Genau.
Alles wird gut sowieso.
So Mark immer.
Auch genau. Mein Mark Forster-Zitat.
Ja?
Ja.
Wieso nicht? Ne?
Wir sind ja für alles offen, was sowas angeht. Ne?
Nicht für alles, bitte.
Nicht? Na gut, aber vieles. Genau. Gut. Wollen wir denn einsteigen mit dem, was so passiert ist, worüber wir noch sprechen wollten? Dann legen wir mal los, glaube ich, mit DK Metcalf, deinem Kumpel Detti. Der ist ja am Wochenende bei den 100-Meter-Tryouts der US-Track-and-Field-Mannschaft mitgelaufen. Kurzer Hintergrund dazu, der ist ja nachdem er Buda Baker im Spiel gegen die Cardinals letztes Jahr im Oktober so famos eingefangen hat, wurde der halt eingeladen, ob er nicht bei diesen Tryouts für den Staffellauf mitmachen möchte. Das hat er getan. War jetzt nicht ganz so erfolgreich. Ich glaube, von den 17 Teilnehmern ist er drittletzter geworden. Aber hey, mal ganz ehrlich, das ist trotzdem immer noch schneller als wir alle zusammen. Und
ja, bei Remo bin ich mir nicht sicher. Der Remo hätte es schon drauf.
Der geölte Blitz, meinst du?
10,39 hat er ganz, ganz knapp dran vorbeigeschlittert, auch zu meiner besten Zeit.
Ja, genau. Irgendwie 10,0 irgendwas wäre, glaube ich, die Zeit gewesen, die er hätte knacken müssen. Er war knapp drüber, aber er hat auch gesagt, es war einfach cool, dass er dabei gewesen ist und das war dann für ihn das Entscheidende. Ne?
Ich glaube, da gibt es halt schon den Aspekt zum einen, weil es haben sich, glaube ich, so Track-and-Field-Guys vor dem ganzen, vor dem Spektakel ein bisschen drüber lustig gemacht, so nach dem Motto, was will denn bei uns, darf jetzt hier jeder mitlaufen, aber auf der anderen Seite war natürlich auch das Argument, okay, dann sehen die Leute mal, was für Vollkanon und was für Blitze ihr tatsächlich seid bei Metcalf. Ich meine, der wiegt 105 Kilo, der Kollege, und ist deutlich größer als alle anderen, das hat man im Lauf ja auch gesehen, und ich glaube, das waren jetzt nicht die US-Trials, die Olympic-Trials, sondern es waren irgendwie die Golden Games, nennt sich vielleicht was Emily da mehr, aber er ist halt quasi so ein Leichtathletik-Meeting, wo er halt dann mitgemacht. Und also mit der Statur das zu laufen, ich glaube Usain Bolt ist ja auch sehr groß, wiegt auch über 90 Kilo, aber gut, das ist sowieso kein Mensch. Wenn man das in Relation setzt, glaube ich, war es schon kein schlechter Auftritt. Wie hat die NFL eigentlich da irgendwie eine Meinung dazu gehabt oder ist das halt Privatsache des Spielers?
Nee, das war... Wir Spieler haben dazu gesagt, weil ich weiß nicht, wer letzte Woche mitgekriegt hat. Da war ein Spieler, er hat sich ist auf dem Broncos-Team und er hat sich verletzt, aber nicht in der Broncos-Facility. Mhm. Und jetzt ist ein 20 Millionen Dollar Kontrakt, haben sie jetzt gesagt, es muss er nicht kriegen, Broncos muss nicht zahlen. Und viele Spieler haben dazu gesagt, weil DK Metcalf jetzt das letztes Wochenende gemacht hat und NFL war, oh cool, macht das, weißt du, macht das cool und so und gesagt, und jetzt, wenn er sich jetzt letztes Wochenende verletzt hätte, dann was würde die NFL dazu sagen? Also so war es, aber sonst hat die NFL einfach nur, weißt du, auf Social Media und so gepostet, aber das wussten wir erst, ich glaube, am Donnerstag, dass er da mitmacht, also ja, wir hatten nicht viel Zeit davor.
Und spätestens seitdem wir mal eine Combine gemacht haben, weiß man auch, dass gerade Auslaufen auch viele Verletzungen gebären kann. Flo hat sich auch schön den Hemmi gerissen.
Zehrt er heute noch dran. Er hat sich mehr davon erholt.
Ja, aber,
Emily, ich werde dir das Video zuspielen von der Combine. Das ist nicht schön.
Das ist auf jeden Fall
massiv. Mit der Zeit Content. Von 10,39 wäre Metcalf bei den deutschen Meisterschaften übrigens Sechster geworden. Also so richtig langsam ist es nicht.
Nee, und es war ja auch, glaube ich, eine 10,36. Damit wäre er ja noch besser. Also ich
meine. Oder so.
Oder ja. So. Ja. Gut. Was gab's noch? Sebastian, brandaktuell, glaube ich, gab's heute noch was.
Was gab's noch? Genau. Heute, das kam jetzt kurz vor der Sendung rein, dass Eric Fisher, der Left Tackle, der vorher bei den Kansas City Chiefs gewesen ist, einen Vertrag bei den Indianapolis Colts unterschrieben hat. Ein Jahr, 9,4 Millionen. Guter Deal, würde ich sagen. War First Overall Pick damals. Haben viele, sich, glaube ich, drüber gewundert. War auch der erste Small School First Overall Pick, glaube ich, wenn ich mich da recht entsinne. Und ja, wurde von den Chiefs entlassen nach dem Super Bowl und darf jetzt Carson Wentz beschützen.
Boah. Wenn die Achillessehne wieder heile ist. Das ist, glaube ich, mit dem Gewicht nicht ganz verständlich. Aber auf der anderen Seite sind fast 10 Millionen. Also die hätten sie ihm vermutlich nicht gegeben, wenn Mediziner nicht gesagt hätten, das wird schon wieder.
Ja.
War ein Need für Colts, ganz klar. Timo, was sagst du?
Ja, auf jeden Fall. Muss man gucken, ob er nochmal an seine Leistung anknüpfen kann. Aber versuchen kann man es auf jeden Fall. Und die Colts waren bisher relativ ruhig, fand ich, in der Offseason. Und deswegen, klar, warum nicht?
Passt.
Ja, und ich glaube, auch mit Quentin Nelson auf der O-Line bei der Colts, mal sehen, was passiert. Aber ich glaube, das wird gut sein für Frank Reich und die Colts.
Ja, also muss eigentlich, weil das war ja, sagen wir, die letzten 2 oder 3 Jahre sogar so das Aushängeschild des Teams, war halt einfach die O-Line. Und wenn du jetzt einen neuen Quarterback bekommst, der bei den Eagles keine gute O-Line hatte, dann wäre es natürlich nicht schlecht, wenn du einen Left Tackle hast, der eine Leistung bringen kann, die Castonzo vielleicht nicht mal letztes Jahr gebracht hat, aber doch sehr lange Zeit bei den Colts. Also,
ja, Carson Wentz freut sich bestimmt.
Also. Mit Sicherheit.
Ich glaube es auch.
Ja. Noch bevor wir weitermachen, gab es noch bei YouTube die Frage, ob der Job bei der NFL so ein Traum für dich war, Emily. Vielleicht kannst du da noch kurz was zu sagen.
Ich wusste immer, dass ich in Sport arbeiten möchte. Mein Vater hat zu mir immer gesagt, du kannst das so nicht machen, etwas anderes studieren. Und dann habe ich einfach gesagt, mir ist es egal, ich habe Journalismus studiert. Und dann, ich wusste, dass ich in Football arbeiten möchte. Und dann, das war wirklich mein erster Job nach College. Also das ist jetzt mein Traumjob. Aber mal gucken, was noch gibt.
Wie kamst du dazu? Also wie kann man sich da so ein Verfahren vorstellen?
Ich habe einfach auf NFL Careers-Seite beworben und dann nach 2 Wochen habe ich einen Anruf gekriegt und ich hatte 2 Tage später ein Interview und dann so ging's.
Cool. Also Remo, da geht noch was.
Wollte gerade sagen, raushauen die Bewerbung und los geht's. Na. Gut, wir wollten noch über die Spieler im International Pathway Program sprechen, ne? Da hat Detti ja noch eine kleine Überraschung, da kommen wir noch gleich zu. Sind ja jetzt mittlerweile, ich glaube, 3 Spieler sind es aus dem deutschsprachigen Raum, ne? Wenn ich jetzt mich nicht ganz stark vertue, aus Österreich, Südtirol, Leonel Misan Gumugini oder so.
Also ich habe jetzt aus Südtirol habe ich Max Pircher, der ist bei den Rams, der war früher bei den Tirol Raiders. Unter anderem, also der hat mit Schuhan Vater schon relativ oft zusammengearbeitet, unter anderem auch in Tirol und ist Südtiroler, damit Italiener. Und Bernhard Seikowitz, ein Tight End von den Vikings, ist jetzt bei den Arizona Cardinals. Also NFC West hatte da dieses Jahr Zugriff und haben die meisten sicherlich mitbekommen, Aaron Donkor, der ursprünglich mal Profi-Basketballer war, mit 21 Jahren erst angefangen hat, Football zu spielen, ist jetzt bei den Seattle Seahawks gelandet. Und das Schmankerl, das Sebastian angesprochen hat, gibt's morgen bei uns auf YouTube, morgen Abend. Ich hatte die Gelegenheit mit Max Länge von den German Seahawkers, also dem deutschen Seahawks-Fanclub, ein Interview mit ihm zu führen, bevor es für ihn jetzt richtig losgeht. Also ich glaube, am Mittwoch fliegt er dann nach Seattle und dann wird nicht mehr viel Zeit für Interviews bleiben. Deswegen haben wir die Chance nochmal genutzt. Und den Podcast gibt es schon bei den German Seahawkers und einen kleinen Ausschnitt aus dem Interview mit Aaron, der übrigens ein wahnsinnig sympathischer Typ ist. Also ich wäre absoluter Fan, auch wenn er nicht in Seattle gelandet wäre. Das spielt Sven jetzt ein und ich soll sagen, Mats ab.
Ich habe es nicht erwartet, dass das die ganzen Coaches dabei sind. Ich habe erwartet, dass mich ein GM anruft und mir sagt, hey, du bist dabei. Aber ich habe nicht erwartet, dass sich alle Coaches die Zeit nehmen, wirklich mich anzurufen und mich zu sagen, hey, du bist hier, herzlich willkommen. Und das war schon überwältigend in dem Sinne, weil ich halt in dem Sinne International Player bin und ich noch viel beweisen muss und daher sehr dankbar für dieses warme Willkommen bin.
Wahrscheinlich so ein erster Hinweis darauf, dass Pete Carroll ja wohl tatsächlich ein Players-Coach ist, oder?
So wie er, so auf wie jeden Fall, also High Energy und ich, wenn es darum geht, wer hat seinen International Player am allerwärmsten, allerbesten willkommen geheißen, haben auf jeden Fall die Seahawks schon gewonnen, ohne jetzt dem anderen Vorwürfe zu machen, aber Competition, das ist so der Seahawk Way und da bin ich 100% dabei.
Ja, ich glaube, Remo bei den 49ers ist ein Mexikaner gelandet, Gutierrez heißt der, glaube ich. Und,
Alfredo.
Die 49ers waren bestimmt auch total nett, also das würde ich jetzt nicht so für Bademünzen. Ich glaube, die waren alle nett, natürlich. Ja, aber gut. Aaron, danke fürs Interview. Wie gesagt, ab morgen Abend bei YouTube aktiviert am besten die Glocke, abonniert unseren Kanal und dann bekommt ihr das auch mit. Emily, du hattest vor der Sendung erzählt, dass du da eventuell auch eingebunden bist, was diese internationalen Spieler betrifft bei der NFL in den nächsten Monaten.
Genau, ich habe nächste Woche ein Job-Interview mit NFL International, also mal sehen, wie das läuft, aber da freue ich mich drauf.
Gut, und wir haben gesagt, du wirst, wenn es um deutschsprachige Spieler geht, da gehören die Österreicher und der Südtiroler auch dazu, dann wirst du die Option Number One sein, da gibt es keinen
besseren. Genau. Danke.
Aber, ja. Sebastian, ja. Kommen wir zum Hauptthema des heutigen Abends.
Genau, wir sprechen einmal über unsere Gewinner der Offseason, also nicht nur Draft, sondern eben auch doch noch das, was vorher und drumherum passiert ist. Da haben wir uns alle ein oder zwei oder auch drei Teams rausgesucht und wir haben uns gedacht, wir starten natürlich mit unserem Gast, also Emily, wer ist denn dein erster Gewinner der Offseason?
Los Angeles Chargers. Und ich glaube, die haben schon mit Brandon Staley, den neuen Trainer, gewonnen in der Offseason. Er war vorher der Defensive Coordinator für die Los Angeles Rams. Also er muss nicht weit umziehen. Und das war wirklich prima für mich. Er soll eigentlich den nächsten Sean McVay Football Mastermind sein. Also mal gucken, was er mit die Chargers machen kann. Und dann erste Runde, Rashawn Slater. Da war, ich glaube, fast bei jeder Nummer 2 Offensive Line nach Penei Sewell. Also das finde ich prima für Justin Herbert. Und dann auch in Free Agency Corey Linsley, Matt Filer und Ade Obushi, also alle Offensive Linemen. Und ich glaube, das muss nur gut für Justin Herbert sein. Also deswegen habe ich schon gedacht, dass die diese Offseason schon gewonnen haben und auch eigentlich letzte Offseason gewonnen. Wegen Justin Herbert. Also, und dann haben sie jetzt dazu Jared Cook, Tight End von New Orleans gekriegt. Und dann auch in der Draft, zweite Runde, Asante Samuel Jr., Cornerback aus Florida State. Er soll eigentlich auch Woche 1, Spiel 1 anfangen, starten schon. Die haben jetzt kein richtig, richtig guter Cornerback mehr. Also die haben sie alle in Free Agency verloren oder auch Verletzungen. Also dann, deswegen denke ich, dass Chargers mein Nummer 1, sie haben eine 1,0 Note bei mir bekommen. Also A plus in auf Englisch, aber die haben für mich gewonnen und meistens wegen Brandon Staley und dann letztes Jahr schon Justin Herbert. Aber ich bin wirklich gespannt, was sie dieses Jahr machen können. Also was sagt ihr dazu?
Also ich hätte die Chargers auch sehr, sehr weit oben auf meiner Liste gehabt, weil die hatten Pech erstens letztes Jahr. Hatten sie Andererseits tierisch Glück natürlich mit Justin Herbert, der sich super gemacht hat, der aber eine furchtbare O-Line hatte. Da haben sie jetzt alles investiert, um ihm das Leben noch leichter zu machen in seiner zweiten Saison. Also er hat alle Waffen und alle Möglichkeiten, damit die zweite Saison noch besser wird als die Rookie-Saison. Und dann ist ja quasi das Ceiling nach oben hin offen, weil das, was er gezeigt hat, war der absolute Wahnsinn. Ich glaube, wichtig wird trotzdem sein, wie fit die Defense bleiben wird und ob auch zum Beispiel Derwin James mal wieder eine Saison spielen wird, ist, glaube ich, in der Division dann auch einfach wichtig, weil die Broncos haben, glaube ich, auch viel auf dem Zettel. Da fehlt es eigentlich nur an einem Quarterback gefühlt. Dann hat man mit den Chiefs einen absoluten Top-Favoriten in der Division. Die Raiders kann niemand so richtig einschätzen, aber um auch wirklich in den Playoffs dann mitzuspielen, müssen sie halt da auch durch ein paar Leute durchmarschieren und dann müssen sie einfach auch mal fit bleiben, glaube ich.
Also ich glaube auch, Brandon Staley, du bist ja Fan, du hast ja die Raiders, bekommst du ja sehr nah mit. Mich hat Brandon Staley allein deswegen letztes Jahr schon überzeugt, weil ich halt sehr skeptisch war, dass die Rams diesen Wade Phillips-Abgang verkraften. Mhm. Aber dann halt so Diamond in the Rough halt dann den nächsten holen und einen sehr jungen Defensive Coordinator hat mit Staley. Die Frage ist natürlich immer, die werden wir erst beantworten können in ein paar Monaten, ist einfach so, ist ein guter Defensive Coordinator auch gleichzeitig ein guter Head Coach? Das ist die große Frage. Da sage ich aber dann immer, okay, die Teams haben diese Leute zu den Interviews und die Teams holen sich natürlich Feedback von den anderen Teams. Und wenn es heißt, Staley ist trotz der Tatsache, dass er so jung ist, ein Leader, hat das Team im Griff. Also ich sage jetzt mal, Julian Nagelsmann, Emily, wir haben vor der Sendung erfahren, du bist Hoffenheim-Fan, wenn es um Fußball geht.
Ja.
Also man kann auch, wenn man jung ist, durchaus ein Team führen. Und ich glaube, darum geht es im Endeffekt, oder?
Und Brandon Staley hat auch in College selbst Quarterback gespielt. Also er ist nicht nur defensive-minded, ich glaube, der kann das auch mit Offense. Also, und das passt bestimmt auch gut mit Herbert. Also mal sehen. Ich habe, meine Hoffnungen sind hoch. Also mal sehen.
Aber bleibt dem Panthers treu. Das,
ja,
das ist immer. Klar. Ich bin auch gespannt, weil also Samuel war ein Steal, Slater war ein Steal im Draft und wie Remo schon sagt, also wenn Derwin James einmal jetzt mal fit bleiben könnte,
genau,
dann hast du Kenneth Murray, den First-Round-Pick vom letzten Jahr, der ja auch
Joey Bosa noch.
Joey, ja. Bosa natürlich, genau. Also ja, du hast allein in der Defense sehr viel Potenzial, glaube ich, und mal schauen, wie die Secondary funktioniert und ob Derwin James fit bleibt, aber ich bin gespannt. Sebastian, ja, wer werde deine Nummer 1 bei den
Gewinner-Teams? Meine Nummer 1 sind tatsächlich die Miami Dolphins. Miami hat vorm Draft natürlich ordentlich Rabatz gemacht, indem sie den Third Overall Pick zu Remus 49ers getradet haben. Sind also aber nur kurz runter an 12 und haben dann mit den Eagles getradet und sind dann hochgegangen an 6 und haben dort für Tua mit Jalen Waddle seinen Buddy vom College geholt. Eine Waffe, die generell, also ich glaube, zum Passing Game auch mit Will Fuller und Gesicki und so, da echt gut zupasst. Devante Parker. Und in der zweiten Runde direkt Verstärkung geholt für die Defense. Ne? Jalen Phillips, Pass Rusher von Miami, von den Miami Hurricanes. Also auch da direkt wieder Need angegangen. Generell muss man halt sagen, der war ja in der ersten Runde sogar, Entschuldigung, in der zweiten Runde haben sie dann Free Safety, Javon Holland und Liam Eikenberg als Left Tackle geholt. Also mit 5 Picks in den ersten, ich glaube, der fünfte, den sie hatten, war in der dritten Runde an 83 oder so. Da haben die natürlich wieder unheimlich viel getan. Und man muss halt auch sagen, das, was sie aus dem Laramie Tunsil Trade für Draftpicks generiert haben, ist einfach unfassbar gut. Ich denke, dass mit Flores, mit dem Head Coach, das ging letztes Jahr schon in eine richtig, richtig gute Richtung. Ich finde gut, dass sie sich daran gehalten haben und Tua eben auch das zweite Jahr geben. Viele haben ja gesagt, an 3, da müssen die sonst einen Quarterback holen. Haben sie nicht gemacht. Im Gegenteil, Fitzpatrick ist gegangen, den haben sie durch Jacoby Brissett ersetzt. Und auch ansonsten in der O-Line noch Verstärkung geholt, was für die Tiefe getan. Also Miami für mich einen guten Weg gegangen. Und jetzt am Freitag haben sie noch Jason McCourty unter Vertrag genommen. Der war ja zuletzt bei den Patriots Cornerback, ist zwar schon ein bisschen älter, aber ein Veteran für die Tiefe ist, denke ich, nie verkehrt. Das Einzige, was ich so ein bisschen vermisst habe, war, dass sie auf Running Back eventuell noch was gemacht haben. Da haben sie nur Malcolm Brown dazu geholt.
No. Miles Gaskin, Season, ich sag's euch. Und wenn nicht Miles Gaskin, dann Salvon Ahmed.
Das stimmt.
Washington Huskies. Das ist, die sind beide 50 groß und die haben sensationell gespielt, beide. Also, das war jetzt, das habe ich nie so gesehen. Also, aus Fansicht habe ich gehofft, dass sie das, dieses Backfield da nicht noch mehr durcheinander bringen. Aber das fand ich jetzt zum Beispiel nicht so schlimm.
Aber du hast doch ein Herz für undersized Player.
Lofa Tatupu,
Christian Fiedler. Die Reihe ließe sich endlos fortsetzen, Remo. Das stimmt natürlich. Emily, bist du ein Do You Believe in Tua? Das würde mich interessieren, weil ich glaube, du guckst viel College-Football und hast da mehr Ahnung.
Ja, also in College habe ich nie einen Quarterback-Tour gesehen, aber es ist mit seiner Hüfte und seiner Verletzung, da war ich immer noch an der Grenze. Also ich wusste nicht, was in der NFL passiert. Und ab jetzt habe ich noch nichts gesehen, da ich sage, er ist QB1. Also ich glaube, Jahr 2 ist sehr wichtig für Tua. Und wenn dieses Jahr nichts Gutes passiert, weil ich bin ein riesig großer Brian Flores-Fan. Ich finde, Brian Flores macht wirklich gute Sachen in Miami. Also, und ich glaube auch Brian Flores, wie wir letztes Jahr schon gesehen haben, wie er mit Ryan Fitzpatrick rausgenommen hat für Tua und dann auch andersrum. Also er will wirklich jetzt gewinnen. Und ich glaube, Brian Flores, wenn Woche 8 Tua jetzt so 4-4 ist, viermal verloren, viermal gewonnen, dann glaube ich, dass Brian Flores mal für Jahr 3 was anderes sucht. Also, und ich glaube, die können auch, wenn da ein Trade wäre, dann können sie auch etwas Gutes zurückkriegen für Tour. Also, aber ich glaube, Jahr 2 ist wirklich wichtig für Tour.
Ich glaube auch, die haben jetzt, haben ihm Zeit, Zeit gegeben, aber jetzt hat er die Zeit gehabt, quasi zu heilen. Sie haben ihm jetzt noch mehr Waffen an die Hand gegeben, weil letztes Jahr, muss man auch fairerweise sagen, der Receiving Core war jetzt nicht besonders dolle. Was mich ein bisschen stört an der Dolphins Offseason ist im Draft, dass ich nicht weiß, ob sie immer genug Value quasi gekriegt haben für die Picks. Ich bin immer ein Fan davon zu sagen, wenn du ihn später bekommst, den Spieler, dann hättest du versuchen können, zurückzutraden. Also Jalen Waddle an 7, an 6 war es ja sogar, ist die Frage, ob sie den schon die ganze Zeit im Kopf hatten und wegen ihm an 6 wieder nach vorne getradet sind oder ob sie sich Chancen ausgerechnet haben auf zum Beispiel Jamar Chase an 6. Und dann in der zweiten Runde auch Safety, ja gut, Trevon Merrick war aber auch noch verfügbar. Das sind die einzigen beiden Sachen, wo ich bei den Dolphins sagen würde, das Haar in der Suppe suchen würde. Aber an sich haben sie jetzt alles getan, damit Tua in Jahr 2 den Schritt nach vorne gehen kann. Zumindest, selbst wenn er es nicht macht, sie zumindest ihn besser evaluieren können und sagen können, du hattest jetzt die Chance, das ist eine gute O-Line, du hast Receiving-Waffen gehabt, ein vernünftiges Backfield gehabt, du hast keine Ausreden mehr. Und das ist, glaube ich, wertvoll, weil selbst wenn du nicht den Quarterback für die Zukunft hast, ist es, glaube ich, wichtig, zumindest schnellstmöglich zu erkennen, dass du ihn nicht hast und dann reagieren zu können. Sonst bist du in einer Situation wie die Giants, die jetzt immer noch gucken, ob Daniel Jones die Lösung ist oder nicht.
Da kommt
also ich habe eine Vermutung, aber in New York weiß man es nicht.
Also das war das Erste, was ich mir gedacht habe, als Waddle gepickt wurde, habe ich gedacht, okay, wolltet ihr jetzt tatsächlich 6 und zwar auch dann, wenn ihr Jamar, also es war ja die Option, es hieß zwar immer, die Lions holen, Entschuldigung, nicht die Lions, die Bengals holen sich Sewell definitiv und dann ist Chase sehr wahrscheinlich da. Und dann holen sich die Bengals aber Chase und dann, und das habe ich mir gedacht, haben sie sowieso mit beiden kalkuliert und gesagt, okay, beide sind es wert? Oder haben sie sich verzockt? Wobei ich in keinster Weise sagen würde, dass man sich mit Waddle da verzockt hat, sondern die Frage ist, okay, sie hatten ja einen Plan offensichtlich, dann von 12 wieder runter auf 6 zu gehen. Und hatten sie den Plan für einen Spieler oder halt für 2 Optionen? Für mich war schon klar, dass es ein Receiver sein wird. Gibt es denn da NFL-Insights, Emily, weil offiziell werden sie es nie sagen, dann werden sie mit ins Grab nehmen, vermute ich.
Wir wissen wirklich gar nichts. Also nur die Teams wissen das und wie die 49ers gesagt haben, haben niemand erzählt, dass sie Trey Lance Nummer 3 nehmen. Also wir wissen auch wirklich nichts.
Ich glaube, Waddle ist kein schlechter Spieler,
um Gottes Willen. Ja.
Es hat mich nur, also das war das Erste, was ich mir gedacht habe. Oha, Chase ist nicht mehr da, was macht ihr jetzt? Okay, aber es ist ein Receiver brauchen sie. Das ist, glaube ich, klar. Remo, jetzt waren wir bei den Dolphins, bleiben wir in der Division, oder wie? Zu deinem eigentlich Team des Herzens. Also, ja. Du kannst es ja mal offiziell sagen.
Ja, tatsächlich haben wir uns einfach, sollten wir uns angucken, also man kann ja auch mal ein Geheimnis erzählen, für manche Sendungen bereiten wir uns ja tatsächlich ein bisschen vor, ja. Und machen uns dann auch Gedanken, was nimmt und deswegen auch keine Dunklung zufälligerweise. Aber dann habe ich geguckt, welche Teams wurden jetzt noch nicht genommen und welche Teams haben meiner Meinung nach gute Offseason gehabt und da habe ich mich selbst ein bisschen erschrocken, weil ich dann bin ich auf die Patriots gestoßen. Und ich muss sagen, für mich haben die Patriots für ihre Verhältnisse eine sensationelle Offseason gehabt. Also sowohl im Draft ist mehr oder weniger alles nach ihren Gunsten gelaufen. Und in der Offseason bei den Free Agents, man kann die einzelnen Moves gut finden oder man kann auch sagen, die haben überbezahlt für einige Spieler, wahrscheinlich für die meisten. Aber das Team war so runtergerockt gefühlt, dass sie agieren mussten und da haben sie jetzt versucht, alles möglich zu machen, um wieder kompetitiv zu sein und wieder angreifen zu können in der Division, was sie auch machen müssen. Und deswegen sind die Patriots sind für mich ein absoluter Sieger in der Offseason. Sie können mit 2 Tight Ends ihr System wieder spielen. Sie haben Waffen an die Hand bekommen. Sie haben an 15, ohne sich zu bewegen, ohne irgendwelche zusätzlichen Draftpicks zu opfern, Mac Jones bekommen. Von dem mag man auch halten, was man will. Ich bin kein Riesenfan. Ich glaube aber, dass Bill Belichick nicht einfach nur einen Quarterback nimmt, weil er fällt, sondern der auch einen Plan hat mit Mac Jones. Ich glaube leider nicht, dass Cam Newton nochmal zur alten Form zurückfindet, aber selbst wenn, dann lass Mac Jones sitzen. Also, dann ist ja Win-Win. Sie haben jetzt Waffen und wenn Cam Newton es doch nochmal schafft, an seine besten Tage in Carolina anzuknüpfen, ja, dann lass den Rookie halt sitzen. Scheißegal. Die Patriots haben jetzt auf jeden Fall wieder ein Team, womit sie vorne mitspielen können und die Division, die letztes Jahr mäh war, ist jetzt schon wieder wesentlich spannender. Durch die Patriots auch.
Und sie bekommen ja Dante Hightower zurück, der ja geoutoptet hat letztes Jahr und sie haben Calvin Neu, der ja mit Abstand am besten in seiner Karriere, also ich fand ihn in Miami gar nicht so schlecht, aber bei den Patriots vor 2 Jahren halt so gut performt hat, dass er so einen fetten Vertrag bei den Dolphins bekommen hat, der ist jetzt wieder zurück in seinem Wohnzimmer. Aber die große Frage ist natürlich, funktioniert Mac Jones oder funktioniert Cam? Einer von beiden. Als Cam-Experte, Emily, fandst du ihn letzter? Also ich glaube, der hatte 3 oder 4 Spiele unter 100 Passing Yards. Also sowas habe ich eigentlich überhaupt noch nie gesehen. Und es wurde auch zu Recht dann verteidigt mit seinem Receiving Core. Das war, glaube ich, schon durchaus eins der 3 schlechtesten Units in der NFL. Das, okay, muss man abwarten, ob das dieses Jahr deutlich besser wird. Aber was sagst du zu Cam? Kommt da noch was oder was ist das?
Ich bin gespannt, was mit Cam passiert, aber letztes Jahr war wirklich vorher Coronavirus gekriegt hat, war eigentlich gut. Das war Woche 5, ist er positiv getestet. Also danach ging es nicht und wer weiß, ob es damit irgendwas zu tun hatte, aber das war wirklich schlimm nach Woche 5, muss ich wirklich sagen. Aber wie du gesagt hast, seine Wide Receivers, eigentlich war nur Nikhil Harry, er kommt auch aus Arizona State, also ist auch ein Sun Devil. Aber sonst hatte er eigentlich nichts. Julian Edelman, der war so und jetzt ist er auch mit Football fertig. Also ich bin wirklich gespannt, was dieses Jahr passiert und ich glaube wirklich, dass Mac Jones der perfect Quarterback für Bill Belichick und Patriots ist, weil Und die Patriots nehmen nie einen Quarterback in die erste Runde. Wir wissen, dass Tom Brady in der sechsten Runde gedraftet wurde. Also es ist wirklich nicht normal, dass sie in die erste Runde einen Quarterback nehmen. Und ich glaube wirklich, wenn Mac Jones nicht mehr bei 15 da wäre, dann hätten sie keinen Quarterback genommen. Das glaube ich. Hm. Weil sonst weiß ich gar nicht, wen sie draften würden. Also, und die Patriots hatten wirklich Geduld, um nicht hoch zu traden. Und die haben gesagt, wenn er da ist, ist er da. Und deswegen denke ich, weil meiste Leute haben gedacht, dass er nicht bei 15 noch da ist. Also deswegen denke ich, wenn es nicht Mac Jones wäre, dann hätten sie keinen Quarterback gedraftet. Oder nicht in die erste Runde.
Ja, genau. Ja. Also das hat mich letztes Jahr schon überrascht, diese Geduld offensichtlich zu sagen, ich mache jetzt keinen Aktionismus sozusagen und ich trade nicht nach vorne, weil letztes Jahr Cam Newton kam, glaube ich, im Juli oder so.
Ganz also spät auf jeden Fall, ja.
Oder noch später. Der kam ja wahnsinnig spät erst. Im Patriots haben wir gedacht, okay, was hättet ihr denn jetzt gemacht, wenn halt von irgendeinem anderen Team gesigned worden wäre? Also da haben sie ja auch, ja, dann warten wir mal ab, ob da noch was passiert und ansonsten gehen wir halt so in die Saison. Also
und dann haben sie auch Cam viel billiger gekriegt, ja, ja. Weil es so spät war. Also ja.
Aber ich glaube, James Winston und so, die war ja auch schon weg dann bei den Saints, oder? Und das hat mich schon damals überrascht. Aber okay, jetzt sagen sie, wir nehmen Quarterback in der ersten Runde. Und es heißt ja auch, dass Mac Jones dann am ehesten wahrscheinlich, man darf halt Josh McDaniels nicht vergessen und man darf nicht vergessen, dass du jetzt mit Hunter Henry und Jonnu Smith bei absolute Nummer 1 Tide hast, beide im Kader. Für mich war halt dieser erste Vergleich, okay, Aaron Hernandez und Gronkowski damals vor 10 Jahren. Also sie haben es schon mal gespielt, so mit 2 Titans und beide Receiving Titans dann auch für den Quarterback zu haben. Und deswegen würde mich nicht überraschen, wenn die Offense deutlich besser aussieht, klar.
Ja, und egal, wer am Schluss an das Center spielt, ich glaube, diese 2 Titan-Option und dann Damian Harris, der glaube ich auch noch ein underrated Running Back ist, machst du es deinem Quarterback halt leicht. Egal, ob der Cam Newton steht, der wahrscheinlich, egal ob er noch zurück nicht mehr den Arm hat, den er mal in Carolina hatte, also der wird nicht mehr andauernd Feld vertikal strecken. 2 Titans, wunderbares Sicherheitsnetz für einen Rookie genauso. Also was Schöneres kannst du dir ja kaum wünschen. Und wie man immer schön ausspielt und immer das dritte Down einfach verwandelt, moving the chains. Ich glaube, das haben sie mit Tom Brady auch schon das öftere Mal gezeigt, dass man so erfolgreich Football spielen kann, ohne immer langes Brot zu werfen. Von daher, ich habe die Befürchtung, dass die Patriots gegebenenfalls doch wieder erfolgreichen Football spielen werden.
Nächste Saison. Steh dazu. Lass es einfach raus. Eigentlich magst du es hier.
Ja, lass es geschehen.
Kapatil Gaines schreibt dazu auf Twitch, die Patrioten werden nicht einmal die Playoffs schaffen, Cam wird jedes Jahr verletzt und Mac Jones wird überbewertet. Ich weiß auch nicht, ich glaube, in der Division wird das auch gar nicht so leicht werden, dass sie da einen der ersten beiden Plätze erreichen, weil Buffalo ist jetzt nicht wirklich schlechter geworden und dann hast du die Dolphins eben auch noch. Klar, ne, jetzt mit 7 Teams pro Conference ist natürlich die Chance durchaus da, aber die AFC ist ja nun, wenn man sich das ganze Feld mal anguckt, so breit aufgestellt, dass es da dann schon durchaus eng werden könnte. Aber selbst wenn es dieses Jahr noch nicht für die Playoffs reichen sollte, für die Patriots, im Großen und Ganzen haben sie auf jeden Fall einen Schritt absolut in die richtige Richtung gemacht und wie gesagt, wenn Mac Jones eben noch ein Jahr mehr Zeit kriegt, ja, umso besser. Und wie gesagt, ich denke nicht, dass es jetzt auch so das ultimative Ziel für dieses Jahr schon ist, dass sie direkt wieder in den Playoffs angreifen.
Ja, weiß ich gar nicht. Aber Eberharter hatte auf YouTube auch noch geschrieben, Barmore auch in der zweiten Runde. Hatten auch die meisten in der ersten Runde gesehen. Also der wahrscheinlich mit Abstand beste Defensive Tackle. Hatten auch einige sogar mockt zu den Patriots an 15, als alle Quarterbacks weg waren. Also das an 38 ist sicher auch ein Stil gewesen. Und ich glaube schon, dass sie im Win-Now-Modus sind. Ich glaube halt ganz viel wird jetzt davon abhängen, was sie für ein Quarterback-Play einfach kriegen. Wenn Cam Newton hat, wird sicherlich nicht so schlecht spielen, wie er am Ende der letzten Saison gespielt hat, wenn er spielt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sie von vielleicht sogar von Woche 1 Mac Jones ausrollen und sagen, ey, go ahead. Und
ich wollte gerade sagen, Bill Belichick hat schon gesagt, Cam Newton ist unser Starter. Also das musste er gar nicht sagen. Und wenn er irgendwas zu den Media nicht sagen möchte, dann sagt er nichts. Also er hat das schon gesagt. Deswegen denke ich, vielleicht gibt er Cam noch eine Saison und dann mal sehen. Weil ich kann auch Cam als Ersatzspieler überhaupt nicht vorstellen. Also.
Nee, stimmt.
Ja, ist halt die Frage. Also es konnten sich, glaube ich, die wenigsten Cam bei den Patriots generell vorstellen, weil er ja so eine exaltierte Persönlichkeit ist und sehr extravagant und so weiter. Alte Panthers-Spieler sagen oder haben schon immer gesagt, dass er eigentlich ein geiler Teamplayer war und er kommt halt nur so rüber in der Öffentlichkeit. Und es hat jetzt bei den Patriots so gut funktioniert, dass er jetzt noch ein zweites Jahr da ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er funktioniert als Backup. Ich glaube auch, dass er in die Saison als Starter geht. Und es gab ja letztes Jahr, glaube ich, schon 3 Spiele oder so, als er dann gepullt wurde, ne? Also es so schlimm war, dass er dann auf die Bank gesetzt worden ist. Und das hat er ja auch hingenommen, sozusagen, und war nicht sauer. Also warten wir es ab, wird sehr spannend, aber die Patriots können eigentlich gar nicht so eine gute Saison spielen, weil ja mein Offseason-Gewinner die New York Jets sind und deswegen wird die Division brutal. Die wird viel zu schwer und ich habe getwittert letzte Woche, dass ich über die Jets spreche und natürlich auch über den Uptrade von Elijah Vera Tucker, weil das war, glaube ich, so der Hauptkritikpunkt, der an dem, vor allem dem Draft der Jets geübt worden ist, dass man da in der ersten Runde von 23 auf 16 hochspringt zum Preis von 2 Drittrunden-Picks, die dann die Minnesota Vikings bekommen haben und dann auch, glaube ich, beide in O-Liner investiert haben. Es ist so, also ich bin eigentlich der Meinung, wenn du den Luxus hast, den die Jets haben, dank Seattle natürlich und Jamal Adams einen zusätzlichen First-Rounder zu bekommen und, glaube ich, auch einen zusätzlichen Drittrunden-Pick zu haben. Und du hast einen Spieler auf dem Board, der so ein bisschen fehlt. Dann ist 14 immer noch da. Vera Tucker war natürlich eher so Ende der ersten Runde oder Mitte der ersten Runde frühestens gesehen, aber er liegt halt auf dem Tablett. So. Und dann sage ich, okay, ich will diesen Spieler unbedingt haben. Dann kommt natürlich das Argument, du hast dieses Positional Value für den Guard im Draft. Das Draft Value ist viel zu hoch, um auch noch Picks zu investieren. Ich sage, 2 Drittrunden-Picks sind jetzt nicht so dramatisch, wie wenn du jetzt einen First-Rounder fürs nächste Jahr einsetzt. Wie zum Beispiel, zu Recht, die Chicago Bears für ihren Quarterback. Du gibst halt 2 Drittrunden-Picks ab. Drittrunden-Picks können funktionieren oder auch nicht. Du hast einen Spieler, du stellst dir, weil das war auch immer das Argument, du stellst dir einen Guard vor, der bestimmte Voraussetzungen erfüllt für das System, das du implementieren willst. Und ich habe Vera Tucker und ich glaube, der hatte bei knapp 600 Passblocks eine Pressure zugelassen als Guard letztes Jahr, beziehungsweise vor 2 Jahren und hat, glaube ich, letztes Jahr bei USC Left Tackle gespielt. Also er könnte sogar noch variabel einsetzbar sein. Und ich schreibe gerade an dem Buch über die Seattle Seahawks, Spoiler Alert, und da haben wir uns, also mit Max von den German Seahawks, und da haben wir uns auch mit der Vergangenheit der Seahawks natürlich beschäftigt, und du hattest damals Steve Hutchinson, der eine linke Seite mit Walter Jones gebildet hat, Left Tackle, Left Guard. Emily hat vorher Quentin Nelson angesprochen. Ich sage nicht, dass Vera Tucker einer von den beiden Spielern sein wird, aber wenn ich einen bestimmten Typ Guard haben will, dann kann der meine Offense durchaus verändern. Und das sind mir dann durchaus 2 Drittrunden-Picks wert. Vielleicht kurz eure Meinung zu diesem Vera Tucker-Trade. Was sagt ihr dazu?
Also ich fand den Move auch, ja, ne, für einen Guard macht man normalerweise nicht, aber wie du schon sagst, die haben die Möglichkeit, die linke Seite ihrer Offensive Line so brutal auf die nächsten Jahre zu verstärken, dass das absolut nachvollziehbar ist. Und 2 Drittrunden-Picks, ja, wie du sagst, können funktionieren, müssen aber nicht. Da gibt es andere Teams, die haben deutlich mehr bezahlt für ähnliche Moves. Ob die sich auszahlen, weiß man auch nicht. Aber ich denke schon, dass die Jets, die wollten ihn haben. Und wenn du ihn haben willst und davon überzeugt bist, dann nimmst du ihn. Und wenn du denn jemanden findest, der den Trade mitmacht, why not?
Ja, nach der Logik müsste man aber dann wiederum auch sagen, ja gut, dann haben die Raiders halt Leatherwood genommen an der Stelle, wo sie ihn genommen haben, weil der war bei denen am Board ganz weit vorne und deswegen ist es auch okay. Also ich glaube, man muss beim Draft halt, oder das ist wahrscheinlich die große Kunst, gucken, dass man selbst natürlich ein Board hat und versuchen aber bestmöglich quasi von jedem anderen Team das Board so nachzustellen, um zu wissen, wie hoch wird der Spieler eingeschätzt. Den meisten Boards, die ich jetzt gesehen habe, oder wie du ja auch gesagt hast, Vera Tucker war immer so ein Mid- bis Ende erste Runde Pick. Und es spricht ja auch viel dafür, die Vikings haben mit dem ursprünglichen Jets-Pick noch Derisaw bekommen, den viele als dritten Lineman im Draft oder fast alle als dritten Lineman im Draft gesehen haben.
Aber die Jets wollten den Guard.
Genau.
Die wollten den Guard, der eine bestimmte Position in einer bestimmten Art und Weise interpretiert. Das ist das, was ich
sage. Und jetzt andersrum müssen die Jets halt gucken, welche Teams gibt es, die unbedingt auch einen Guard haben wollen, oder gibt es nicht Teams, die einen Tackle halt auch vom Positional Value entweder mehr brauchen oder auch vom Positional Value als hochwertiger sehen und die dann mit diesen Picks, die noch kommen bis zu ihrem ursprünglichen Pick, müssen sie halt abschätzen, ob der Garter weggeht oder ob dann halt vorher Aaron Derisaw weggeht. Und dann können sie, so wie die Patriots, sich hinsetzen und warten und sagen, ey, den hätten wir so oder so genommen. So wie damals die 49ers, lässt sich auch mal leicht sagen, haben es dann damals, als sie Reuben Foster dann an 31 genommen haben, meinen sie, wenn wir nicht an 3 damals Solomon Thomas gekriegt hätten, dann hätten wir Foster auch an 3 genommen und dann haben wir dann an 31 auch halt nochmal genommen. Aber lässt sich am Schluss immer leicht sagen, wenn man einfach sitzen bleibt, den wollten wir sowieso, den hätten wir auch viel früher genommen. Aber am Schluss ist es, glaube ich, trotzdem, haben sie meiner Meinung nach da zu viel abgegeben. Nicht zu sagen, dass der Jets Draft schlecht war oder die Jets Offseason schlecht war. Ich glaube, nur da haben sie halt overpaid und meiner Meinung nach haben sie auch einen falschen Quarterback genommen. Aber
ja, aber die Jets haben den richtigen Trainer genommen, also oder gekriegt. Also ich freue mich auf Robert Saleh, aber ich muss sagen, ich habe wirklich nie Erwartungen von den New York Jets, weil sonst bin ich immer enttäuscht. Also da muss ich einfach warten und mal sehen, was passiert. Aber ich glaube, Robert Saleh kann wirklich irgendwas Gutes in New York machen. Schlimmer geht es eigentlich nicht als Adam Gase. Also
ja. Das stimmt. Also ich gebe dir soweit recht, Remo. Natürlich war es ein Reach. Ich kenne sie halt aus Seahawks-Zeiten jedes Jahr. Da ist jeder Draft-Pick, vor allem in der ersten Runde, generell ein Reach. Und zwar nicht ein bisschen zu früh in der ersten Runde, sondern das war doch ein Dritt- oder Viertrunden-Pick. So. Also schwierig. Okay, wenn der Konsens das so einschätzt, dann war es ein Reach. Ich glaube, man soll auch immer nicht so unterschätzen, was GMs, wenn sie Gerüchte hören und sagen, okay, welche Teams sprechen gerade miteinander, okay, Vera Tucker ist bei Team XY an 16, 17, ohne jetzt die Teams zu wissen, jetzt im Nachhinein da im Gespräch, wie auch immer. Also ich finde es nachvollziehbar oder ich finde, man kann es rechtfertigen. Es war jetzt nicht, sie haben jetzt nicht Haus und Hof verkauft, sondern zwei Drittrunden-Picks. Ansonsten, um noch kurz die Jets-Offseason dann zu beenden. Ich glaube, Sam Darnold war klar, es geht so nicht weiter. Ich habe immer gesagt, gebt dem Jungen noch eine Chance, aber das muss halt dann in einem anderen Team sein, bei den Panthers von Emily. Mal schauen, was da passiert. Sie haben Zach Wilson genommen, sie haben sich für den Spieler entschieden. Ob er der richtige Quarterback ist, können wir jetzt einfach nicht beurteilen. Die Frage, ob er bei BYU genug Competition auf höchstem Niveau hatte, ist natürlich eine berechtigte Frage. Du kannst ihm aber nicht das Gegenteil beweisen, dass er gegen eine bessere Competition dann nicht mehr performt. Dann hast du mit Elijah Moore, wenn Vera Tucker ein Reach war, dann war Moore wahrscheinlich ein Steal Anfang der zweiten Runde. Du brauchtest, glaube ich, einen Receiver, der Speed hat, den du im Slot gut einsetzen kannst. Moore war, glaube ich, von dieser Draft-Klasse der beste Slot-Receiver laut PFF. Ich glaube, da hast du keinen Fehler gemacht, vor allem wenn du bedenkst, dass du LaFleur als Offensive Coordinator hast, der, glaube ich, seit 2017 und davor auch schon bei Atlanta und Cleveland unter Kyle Shanahan gearbeitet hat. Also kannst du schwer davon ausgehen, dass sie diese 49ers Offense installieren möchten. Und dafür brauche ich Spieler, kurze Pässe, Yards after the catch. Ich glaube, da ist Moore keine schlechte Idee. Mich würde es nicht überraschen, wenn Jamison Crowder noch entlassen wird, weil er hat, glaube ich, 10 Millionen Vertrag und das ist nicht garantiert. Aber selbst wenn er bleibt, dann hast du das, dann hast du Corey Davis als Free Agent geholt, der kein schlechter Outside Receiver ist. Du kannst davon ausgehen, dass Denzel Mims einen Sprung macht. Du hast letztes Jahr Mickey Becton geholt, den passt du jetzt auf der linken Seite eben mit Vera Tucker. Also die O-Line gefällt mir deutlich besser als noch vor 2 Jahren. Das kann man, glaube ich, sicher so sagen. Dann hast du Michael Carter, so einen Gio Bernard für Arme, also eigentlich ein undersized Running Back, aber wie Remo sagt, ich bin ja Fan von solchen Spielern. Und der ist jetzt kein Zwerg, also der hatte bei North Carolina, glaube ich, über 1200 Rushing Yards letztes Jahr. Gio Bernard war auch bei North Carolina, aber okay. Da hört es vielleicht dann schon auf mit dem Vergleich. Also ich glaube, sie haben die Running Back-Position verbessert. Sie haben jeder ihrer ersten vier Picks, war eine Verbesserung, behaupte ich. Und danach sind sie 6-mal auf Defense gegangen. Und da haben sie halt dann so Hybridspieler wie Hamza Nasiruddin. Stimmt das so, Emily? Kann man den so aussprechen?
Irgendwie
so ähnlich. Haben also einen Safety geholt, der aber dann schon wieder so mit Fred Warner verglichen wird, so ein Hybrid-Linebacker mit sehr guten Coverage-Skills. Haben Sherwood geholt, auch ein Safety im Draft, der so mit Mark Barron verglichen wird, der auch als Safety gleich von Tampa gedraftet wurde in der ersten Runde vor vielen Monaten und dann bei den Rams aber auch ein Linebacker war. Auch anders heißt eigentlich. Also ich glaube, die Jets haben einen Plan und den setzen sie gut um. Und deswegen sind sie Gewinner.
Ich glaube auch, dass Plan und Trainer sowieso Robert Saleh. Ja, aber zu Zach Wilson noch ganz kurz, um da auch nochmal Kontroverse anzustoßen. Ich glaube auch nicht, dass Zach Wilson nicht an 2 hätte gehen sollen. Meinetwegen, also Justin Fields wäre für mich Quarterback Nummer 2 gewesen, aber Zach Wilson, fair enough. Ich glaube nur, dass Zach Wilson nicht unbedingt die beste Lösung ist für einen Quarterback, der von Day One starten muss in einer Umgebung wie New York. Der kommt von der BYU, der hat nicht allzu viel gespielt und es ist relativ klar für die Jets, dass da der startet von Day One. Fertig. Es gibt keine Eingewöhnung, wir haben keinen Veteran groß, der dir jetzt irgendwie was zeigt. Hier ist das Playbook und Woche 1 stehst du auf dem Platz und dann wollen wir was sehen, weil wir spielen in New York und die ganze Welt guckt zu. Ich glaube, dass da beispielsweise ein Justin Fields more ready gewesen wäre, aber vielleicht werde ich lügen gestraft. Ich war auch kein großer Justin Herbert-Fan vor letzter Saison. Von daher, what do I know?
Ja, gut, bei Quarterbacks, finde ich, kann man das oft sagen. What do we know? Emily, ja. Wie ist denn so der Tenor in den USA? Ist Zach Wilson, war der als Nummer 2 Pick? Also die meisten haben es, glaube ich, prognostiziert. Aber gibt es da auch Kritik an dem Pick?
Ich weiß nicht, ob da Kritik geben, aber die sagen, Justin Fields sollte Nummer 2 sein und die sagen, wenn Justin Fields weiß wäre, dann würde er Nummer 2. Das sagen sie hier. Also wir wissen schon, wie das in der NFL mit schwarzen Quarterbacks geht. Also wir haben das mit Lamar Jackson vor ein paar Jahren schon gesehen. Er ist in der Draftboards gerutscht und jetzt ist er sollte eigentlich, er war viel besser als Darnold Jones. Und andere, also deswegen sagen
Haskins,
manche Leute,
Haskins war glaube ich genau. auch, aber gut, ja. Der war halt einfach nicht gut.
Ja, genau. Aber die sagen, wenn Justin Fields weiß wäre, dann würde er den zweiten Pick sein. Und ich habe wirklich, ich muss für die Arbeit wirklich von 6 Uhr morgens bis 2:30 NFL Network gucken und arbeiten und so. Und ich habe die ganze Offseason, ich glaube, 2-mal Zach Wilson Highlights gesehen. Also die haben schon gesagt, okay, Zach Wilson, Jets und Trevor Lawrence, Jaguars. Und so war's. Und dann haben sie einfach mit 3 bis die Ende die erste Runde weitergemacht. Also das war schon sicher, dass er zu den New York Jets geht. Aber ich verstehe es eigentlich nicht so, weil ich habe eigentlich nicht so viel Zach Wilson Film gesehen. Also deswegen.
Ja, genau. Also die ersten 2 Picks, die waren ja fast wie ein Stein gemeißelt. Das hat mich auch ein bisschen überrascht. Welches zweite Gewinnerteam, was die Offseason betrifft, hättest du denn, Emily?
Ich muss die Super Bowl-Gewinner sagen, Tampa Bay Buccaneers. Die haben komplett die Offseason gewonnen, weil die haben jetzt diese Saison kommen 22 Super Bowl-Starters zurück. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und hier auf Englisch sagen wir, if it ain't broke, don't fix it. Also wenn es nicht kaputt ist, dann muss man nichts reparieren. Und das denke ich wirklich mit die Tampa Bay Buccaneers und Bruce Arians auch noch. Tom Brady kommt zurück, Shaq Barrett, Lavonte David. Also wirklich 22 Super Bowl Starters. Sowas habe ich noch nie gesehen in einer Offseason. Ich habe keine Ahnung, wie die das mit der Salary Cap gemacht haben. Das war wirklich Magie. Ich habe ganz sonst keine Ahnung. Und Leonard Fournette kommt zurück. Antonio Brown hat jetzt wieder unterschrieben. Chris Godwin, also jeder kommt wirklich zurück. Und jetzt mit Draft auch. Die haben Linebacker als erstens genommen. Joe Tryon aus Washington. Und dann danach Kyle Trask aus Florida, Quarterback. Und ich studiere jetzt auch Sportmanagement an der University of Florida. Also das ist auch jetzt mein College Quarterback. Aber und das finde ich auch sehr, sehr gut, weil ich habe nicht gedacht, dass Kyle Trask pro ready war, also noch nicht NFL bereit war. Und jetzt kann er unter Tom Brady lernen und eigentlich besser geht's nicht. Und ich glaube, in 1, 2, 3 Jahre ist er wirklich bereit. Und aus Gainesville, Florida, wo die University of Florida ist, das ist auch nicht weit weg von Tampa Bay. Also er muss nicht so akklimieren. Also ich freue mich wirklich auf ein paar Jahren mal sehen, was mit Kyle Trask ist. Und wer weiß, ob Bruce Arians noch da in ein paar Jahren da ist. Aber ich glaube, das war ein wirklich guter Pick. Weil er ist noch nicht NFL-ready. Also er braucht noch ein paar Jahre, um zu lernen. Und ein besser Lehrer als Tom Brady gibt es nicht, also für einen Quarterback. Also da bin ich gespannt. Und dann auch Robert Hainsey, O-Line aus Notre Dame. Und ich finde, Notre Dame ist jetzt O-Line University. Die haben, wie gesagt, Quinton Nelson, Mike McGlinchey. Und also das fand ich auch ein Stil für Bucks O-Line. Also ob er spielt, das wissen wir noch nicht, ob er dieses Jahr schon spielt, aber ich glaube, das war wirklich ein Stil. Und was Notre Dame mit O-Line macht, das ist wirklich interessant, weil die sind alle riesig groß, sehr gut und die spielen prima. Also das war ein guter Pick. Und dann auch Jalen Darden, Wide Receiver aus North Texas. Das fand ich auch gut. Und eigentlich war es für mich egal, wen die Bucks draften, weil die brauchten eigentlich niemand. Die hatten 22 Super Bowl Starters, die wieder zurückkommen. Also das war völlig egal, wen sie draften für mich, weil die ganzen Free Agents, die haben sie wieder zurückgeholt. Und dann jetzt, wie gesagt, if it ain't broke, don't fix it. Also nichts war kaputt, nichts, man muss nichts reparieren. Also das ist meine Meinung.
Die hast du nicht exklusiv, glaube ich.
Ja.
Also, das ist, wenn man im Lexikon mal nachschaut in ein paar Jahren und sagt, okay, was war die perfekte Offseason eines Super Bowl-Siegers, dann stehen die Buccaneers 2021 drin. Also, ich habe kein Gegenargument. Fällt euch eins ein, Remo? Sebastian?
Nee, leider auch nicht. du hast den Super Bowl gewonnen, du bist zum Ende der Saison hin immer besser geworden mit dem Kader. Und wie kann man die alle zurückbringen? Also wir haben ja davor schon oder nach dem Super Bowl direkt überlegt, wen müssen sie gehen lassen? Weil es eigentlich allen irgendwie klar war, sie müssen irgendwie gehen lassen. Und am Schluss mussten sie niemanden gehen lassen. Und das ist, glaube ich, bemerkenswert. Und was du dann zusätzlich brauchst ja auch nichts machen. Du warst das beste Team im Football und das gleiche Team bringst du wieder. Und die sind nicht unbedingt schlechter geworden. Tom Brady wird sowieso nicht schlechter, warum auch immer. Und die Defense ist auch immer noch unfassbar athletisch. Die Offense ist auch noch nicht im Altersheim. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Sie haben es auf jeden Fall richtig gemacht und haben im Draft halt auch noch Depth dazu bekommen und mehr kann man sich nicht wünschen.
Ja, und Rob Gronkowski kommt auch wieder zurück. Also mal gespannt, was er dieses Jahr macht. Aber das ist wirklich, sowas habe ich noch nie gesehen, dass jeder Starter und auch ein Super Bowl Starter zurückkommt.
Haben die O.J. Howard, hat der ACL gehabt, oder? Oder
Achilles? Ja, genau.
Ja, er war verletzt, ja.
Ja, aber da kommt er auch, das war ja ein First-Round-Pick vor ein paar Jahren.
Genau. Also, eine Dame Kung Su kommt auch wieder, also.
Es ist halt, ich glaube, das ist ganz viel auch der Tom-Brady-Faktor einfach, ne? Du weißt, solange du Tom Brady noch hast, hast du die Chance, einfach Titel zu holen. Und das werden die denen schon irgendwie schmackhaft gemacht haben. Und auch Bruce Arians und Byron Leftwich. Ich denke, Leftwich steht auch so fest wie das Amen in der Kirche, dass der irgendwann, wenn Bruce Arians sagt, er möchte nicht mehr, dann wird Byron Leftwich da übernehmen als Head Coach. Und ja, was willst du noch groß machen? Also wie gesagt, das ist alles so gelaufen, wie es laufen muss, sag ich mal. Und ja, wird spannend, wie lange Tom das noch mitmacht. Und
10 Jahre.
Ja, meinst du? Dann hat sich das Kyle Trask-Ding ja auch schon erledigt.
Ja, das ist ja das Schlimme. Aber den können sie dann traden, so wie Jimmy G in 2 Jahren. Das ist ja auch eine Option. Ja.
Nochmal ein kurzer Einwurf. Unabhängig von deinem Bugs-Pick, Emily, schreibt Almigurt von Ehrenmann, auch ein guter YouTube-Name. Nach einer halben Stunde festigt sich mein erster Eindruck immer mehr. Ich bin großer Emily-Fan. Kann man auch mal kurz einschieben.
Danke.
Ja, also wir hoffen, dass Emily uns noch oft besucht. Wir hatten Glück heute, denn du hast freigenommen wegen dem Muttertag.
Genau.
Muttertagsausflug mit deinen Eltern, deswegen konntest du heute früh da so einen Quatsch mit. Vielen Dank.
Genau. Ja, danke für die Einladung.
Sebastian.
Ja.
What's your next pick, please? Sebastian's on the clock.
Genau. Und ich nehme die Chicago Bears. Ne? Chicago, ja.
Immer nur wegen Remo.
Ja, genau, wegen Remo. Immer ein bisschen drauf rumgehackt und ich fand, es war halt auch nicht wirklich klar, ob Matt Nagy und Ryan Pace, ob dieses Duo überhaupt noch eine Chance kriegt in diesem Jahr. Sie haben die Chance gekriegt und die Offseason hat ja schon mal mehr als gut gestartet, nämlich, dass sie mit Trubisky nach Buffalo abgeschoben haben. Also ich glaube, der ist auch einfach, Trubisky brauchte generell auch einen Neustart und ich glaube, hinter Josh Allen in Buffalo ist jetzt auch nicht so schlecht. Dann haben sie Allen Robinson gehalten per Franchise-Tag, das ihren Nummer 1 Receiver schon mal richtig gut. Sie haben von Kansas City Damian Williams geholt, der in der letzten Saison ja Opt-out gemacht hat. Marquise Goodwin von Remus 49ers ist dazugekommen. Desmond Trufant fürs Backfield als Ersatz
für Trufant.
Ja, der Trufant, genau. Als Ersatz für Kyle Fuller und Buster Screen. Und ja, dann haben sie jetzt ja noch für die O-Line hier Jermaine Ifedi geholt. Da schnalzen die Seahawks-Fans ja mit der Zunge, ja, wenn sie seinen Namen hören.
Schwierig.
Na? Und im Draft haben sie dann eben den Move gemacht, den Remo wahrscheinlich gefeiert hat, indem sie von 20 aus dem Niemandsland in der ersten Runde quasi an 11 hochgesprungen sind und sich Justin Fields geholt haben. Ich denke, für einen Neustart mit wie einem, ja, wahrscheinlich viele sagen, der zweitbeste Quarterback, der im Draft gewesen ist, den an 11 zu kriegen, ist schon mal gar nicht so verkehrt. Man hat auch gehört, dass Matt Nagy viel mit Ryan Day, mit dem Head Coach von Ohio State, gesprochen hat und dass sie auch, ja, ich sag mal, Fans gewesen sind. Dass du den tatsächlich kriegst an 11, ist natürlich pures Glück und von daher ist der Move, finde ich, auch absolut nachvollziehbar. In der zweiten Runde Tevin Jenkins dazugeholt, Offensive Liner, der direkt den neuen Quarterback beschützen kann. Warum sie denn im Gegenzug Charles Leno, der auch solide gespielt hat, entlassen haben, gut, muss man denn nicht unbedingt verstehen. Immer noch komische Moves dabei. Aber ansonsten, wie gesagt, Chicago hat auch viel richtig gemacht. Und mal ganz ehrlich, selbst wenn es jetzt nicht klappen sollte, dann ist das dem neuen, können sich das neue Regime da wohl nächstes Jahr mit auseinandersetzen. Dann allerdings natürlich ohne First-Round-Pick, weil den mussten sie ja ausgeben, um an 11 hochzukommen. Ja.
Kurz um da einzuhaken, weil ich riesen Justin Fields-Fan bin, wie jetzt zulänglich, glaube ich, bekannt.
Nee, ist noch gar nicht aufgefallen.
Ich glaube auch, es kommt ja nicht immer nur drauf an, du hast ja nicht nur die beste Offseason, wenn du sofort Super Bowl-Contender bist, weil ich glaube, die Bears sind für mich auch kein Playoff-Team. Aber deswegen haben sie für mich trotzdem die Offseason absolut gerockt, weil sie, also es war so eine hoffnungslose Franchise gefühlt auch vor dem Draft. Du hast ewig viel abgegeben für Khalil Mack, der leider auch nicht mehr das bringt, was er mal auf den Platz gebracht hat. Du warst an Position 20, du wusstest, du hast mit den Quarterbacks eigentlich nichts mehr zu tun. Dann war klar, ja gut, mit Trubisky bist du losgeworden, aber dafür hast du die Mittelmäßigkeit in Person in der Red Rifle geholt. Ich mag Andy Dalton, aber auch das ist, es gibt so einer Fanbase nicht so ein richtig gutes Gefühl, da so einen mittelmäßigen alten Quarterback hinzustellen.
Und QB1.
Und die Bears sind halt irgendwie gefühlt so eine Traditionsfranchise. Und die haben so lange so viel Scheiße gefressen jetzt. Und die haben gefühlt seit Ewigkeiten, weil ich kann mich nicht erinnern, dass irgendwer so excited war wegen des Trubisky-Picks. Also auch, ich habe damals schon Witze gemacht über die Bears, weil sie sind auch noch nach vorne gegangen und Deshaun Watson war auch noch auf dem Brett und go ahead, nimmt Mitch Trubisky. Und jetzt haben sie
Patrick halt Mahomes.
Ja, aber ich glaube, den hatte ja niemand so weit vorne gesehen, aber Deshaun Watson war ja immer so, hatten viele gesagt, ist eigentlich der beste Quarterback in dem Draft und wir haben dann alte Kamellen, der ist weg und mit Justin Fields haben sie jetzt gefühlt jemand, wo wirklich der Großteil sagt einfach, ey, das war auf jeden Fall mindestens QB 2, 3, wo er dann auch ist, auf jeden Fall ist es ein Top-Prospect und der bringt ein bisschen Excitement mit. Der hat alle Trades, der läuft eine 4-4. Der läuft eine 4-4 und hat Clemson im Halbfinale von den College Games abserviert, obwohl er verletzt war. Im ersten Viertel zurückliegen, hat sich verletzt und hat dann Clemson auseinandergenommen. Von daher alles Gute für die Bears-Fans. Allein wegen des Justin Fields-Picks haben sie für mich die Offseason gerockt, dann haben sie halt mit den nächsten beiden Picks, haben sie ihm noch erstmal O-Liner und dann haben sie ihm noch eine Waffe an die Hand gegeben. Also vor allem im Draft haben sie, glaube ich, alles richtig gemacht und ich glaube auch Allen Robinson ist jetzt nicht mehr so unzufrieden, wie er war vorher. Bevor
Allen Robinson gefällt das. Ja. Würde man sagen. Emily, du hast schon über Fields gesprochen. Die Hautfarbe ist ein Thema. Ich glaube, das macht keinen Sinn, das abzustreiten in dem Fall. Auch im Vorfeld finde ich schon. Also dieser Quatsch mit, ja, er ist nicht dedicated enough und er liebt den Sport nicht. Und
das haben die auch über Kyler Murray gesagt. Ja, und das haben sie auch über Kyler Murray gesagt. Das war eine Woche vor Draft. Das war die riesig Breaking News Geschichte für uns, dass Kyler Murray kein Teamspieler ist. Er mag Football nicht so gern und solche Sachen. Und jetzt ist Kyler Murray sehr gut. Also solche Sachen, solche Themen, glaube ich, kommen viel, viel öfter und viel mehr für Quarterbacks, die nicht weiß sind. Also solche Sachen. Und weil wenn Justin Fields kein Teamspieler ist, wenn er keinen offenen Receiver hat, dann kann er selbst einen Touchdown, selbst 6 Punkte holen, dann ist es mir egal, ob er ein Teamspieler ist oder nicht. Und alle seine Teammates sagen, er ist ein Teamspieler, er ist ein Leader, er ist alles. Also ich weiß nicht, wo das immer herkommt eigentlich. Aber wirklich, ich glaube, für die Bears ist Justin Fields perfekt. Ich wollte, dass die Panthers Justin Fields nehmen, aber wir haben J.C. Horn, also das ist auch gut. Aber ich glaube, Justin Fields ist gut für Chicago. Die brauchen jemanden, der interessant ist. Und Justin Fields ist wirklich ein Gewinner, schon seit Highschool. Er war immer in Highschool, das heißt Elite 11 Camp, da war gegen Trevor Lawrence, hat er MVP gewonnen. Also seit Highschool ist er ist schon immer ein Gewinner und er ist wirklich ein Footballspieler. Also für mich besser geht's kaum. Also ich freue mich auf, was Justin Fields in Chicago macht. Und wie gesagt, Andy Dalton ist auch nichts. So, ich glaube, niemand freut sich jetzt wirklich über Andy Dalton. Also ich würde sagen, dass Woche 1 Justin Fields Starter ist. Das ist meine Meinung. Weil auch, ich glaube, dass man nicht so einen riesig großen Trade macht, wenn man nicht denkt, dass Justin Fields ein Starter ist.
Also das einzig sportliche Argument, das ich gelesen habe, was gegen Justin Fields gesprochen hätte vor dem Draft, war halt diese Ohio State Quarterback-Geschichte, aber meine Güte, das ist so, wie wenn ich sage, der erste FC Köln hat die letzten 20 Jahre nicht in Kaiserslautern gewonnen. Ja,
aber nur weil Kaiserslautern dritte Liga spielt.
Ja, ja tatsächlich. Und also keine Ahnung. Aber das war auch immer so. Dann sage ich, ja gut, was hat jetzt das Team von vor 20, 10 oder 5 Jahren mit dem Team und dem Trainer und dem Coaching-Staff von heute zu tun? Und ich glaube, das ist halt eine andere Person als Dwayne Haskins.
Fuck. Ja, und ich muss kurz sagen, für Chicago, ich weiß nicht jetzt, wer der Kicker ist, aber das ist sehr wichtig für Chicago, weil die verlieren. Achso, okay, immer noch. Okay. Weil ich wollte gerade sagen, die verlieren mit Cody Parkey und so, die verlieren sehr oft sehr knappe Spiele. Also das ist auch sehr wichtig und das ist nicht, das liegt nicht an Justin Fields oder Andy Dalton oder wer immer der Quarterback Woche 1 ist. Also die brauchen wirklich einen Kicker. Und er war letzte Saison gut. Also.
Ja. Cairo Santos for the win. Der ist Brasilianer, glaube ich, oder?
Ja, genau.
Ja, ja, genau. Ich mache dann kurz mein zweites Team noch, weil die Bears haben ja mit den Giants getradet und die Giants sind downgetradet, Remo. Ja. Dave Gettleman ist downgetradet mit Chicago, damit Chicago sein Quarterback holen kann. Gettleman hat sich dann Kadarius Toney geholt, der wahrscheinlich so vor dem Draft auch einer der aufregendsten Spieler war. Also ihm zuzuschauen, sein Highlight-Tape anzusehen. Und ich sage immer Percy Harvin für Armin, natürlich. Er war bei den Florida Gators, so wie Kyle Pitts bei den Florida Gators war, wie Aaron Hernandez auch. Also ich meine, das ist immer so ein leichter Vergleich, den man machen kann, aber die beiden ähneln sich schon sehr. Und ich glaube, das ist so eine Dimension, die dieser Giants-Offense gefehlt hat. Die Giants-Offense war letztes Jahr, hatten 12 Passing-Touchdowns, die wenigsten in der ganzen Liga, die viertwenigsten Passing-Yards, die zweitwenigsten Total-Yards und die zweitwenigsten Punkte in der Offense und die zweitwenigsten First-Downs und haben die drittmeisten Sacks kassiert. Das heißt, ich glaube, die Baustelle Offensive war in der Offseason schon relativ wichtig anzugehen. Sie haben halt Jason Garrett nicht entlassen und sie haben Daniel Jones behalten. So, das sind die zwei Elefanten im Raum. Die sind völlig klar. Da muss was kommen, wenn die beiden kein, also bei Jason Garrett von dem Sprung zu sprechen, ist Blödsinn, aber zu sagen, okay, kannst du aus so einem Spieler wie Toney was rausholen? Und kann Daniel Jones mit den Waffen, die er jetzt hat, endlich diesen Leap machen? Ich bin mir auch nicht sicher, ob das passieren wird, aber sie haben zumindest alles getan, dass es passiert. Die O-Line ist zumindest komplett geblieben, so gut wie. Sie haben Kenny Golladay als Free Agent geholt, der eigentlich so nach Allen Robinson und Chris Godwin so der Receiver auf dem Markt war, der so als Nummer 1 gesehen wurde, als verfügbare Nummer 1 gesehen wurde. Daniel Jones haben wir auch schon mal besprochen in der Sendung, hat eigentlich einen guten, tiefen Ball. Also das gehört jetzt nicht zu seinen Schwächen zumindest. Hat John Ross als vertikale Waffe noch bekommen. Hat Darius Slayton, der ein guter vertikale Gefahr ist in der Offense. Und du hast halt Sterling Shepard, der mit Sicherheit im Slot am besten aufgehoben ist. Und Toney jetzt noch dazu. Und Barkley kommt zurück. Also jetzt zu sagen, Daniel Jones hat keine Ausreden mehr, sage ich nicht, weil das habe ich schon 100-mal gelesen. Das war so ein schönes Klischee, aber es ist halt einfach so. Und ich glaube, wenn Jason Garrett und Daniel Jones jetzt aus dieser Offense nichts machen, dann war es auch das letzte Jahr in New York, genauso wie Sebastian gesagt hat, für Matt Nagy ist das letzte Jahr in Chicago war. Also ich glaube, für beide Teams geht's wirklich um die Wurst. Und ja, ich glaube, finde die Giants hatten einen guten Draft. Sie haben Ojulari aus Georgia bekommen. Der Pass Rush war in der Defense ein Problem. Und sie haben Aaron Robinson bekommen. Und jetzt haben sie die Secondary, finde ich, mit Robinson noch, der vielleicht Nickel Corner spielen kann. Die sieht echt nicht schlecht aus. Sie haben McKinney, sie haben Peppers, sie haben Logan Ryan, sie haben Bradbury, absoluter Nummer 1 Cornerback, Top 3 in der Liga. Auch von den Panthers damals gekommen. Sehr unterschätzt gewesen, finde ich, in Carolina. Adoree Jackson ist, finde ich, ein guter Nummer 2 Cornerback als Free Agent. Und jetzt noch ein Rookie Robinson. Also ich finde, die Zukunft der Giants sieht auf dem Papier echt gut aus und Dave Gettleman hat echt einen guten Job gemacht. Und ich finde, das muss man erwähnen, oder, Emily?
Ja, ich finde, diese Draft war Dave Gettlemans beste die letzten paar Jahre, weil vorher habe ich die Dave Gettlemans Picks nie verstanden. Aber dieses Jahr fand ich es viel besser. Und ja, ich denke wirklich, Azeez Ojulari, wie gesagt, er wird gut sein für Giants Defense. Und mal sehen, was passiert. Auch wie die Jets habe ich für die Giants, ich habe drei Teams, Giants, Jets und Cowboys, die ich nie Erwartungen habe. Also mal sehen, ich bin immer enttäuscht, also deswegen sage ich nicht viel.
Okay, ja.
Ich habe bei den Giants das Problem irgendwie, dass sie, ja, Gettleman hat zum ersten Mal runtergetradet, herzlichen Glückwunsch dafür. Aber ich, meiner Meinung nach hat das...
Das klang jetzt aber ganz schön zynisch, Remo.
Ja, weil er sich meiner Meinung nach dafür die schlechteste Option ausgesucht hat. Er hätte den Jahren vorher immer an 11... Du hast Daniel Jones und Justin Fields ist verfügbar. Und dann sagst du, nee, komm, ich trade zurück und nehme Kadarius Toney, der, ja, also ob der an der Position nicht auch ein bisschen früh ist, lässt sich drüber streiten.
Welcome, also klar, welcome to the Justin Fields Podcast, everyone. Das nehmen wir jetzt auf. Und ich sagte, weh, Justin Fields startet nicht durch.
Ja, ja. Das ist sowieso das alles sowieso. Aber es ist ja einfach irgendwie gefühlt, sie haben jetzt zweimal zurückgetradet. Mit Ojulari haben sie einen absoluten Jackpot gezogen, meiner Meinung nach, dass sie den da an der Position bekommen haben, trotz Downtrade. Kadarius Toney haben sie overpicked und ich glaube, dass der Gettleman zu sehr in seinem eigenen Kopf quasi war und gesagt, naja, gut. Nee, jetzt alle haben darauf rumgeritten, dass ich noch nie zurückgedreht bin. Jetzt habe ich aber hier. Jetzt habe ich euch alle an der Strippe und jetzt gehe ich zurück, koste es, was es wolle.
Ich wollte sagen, ich sage das nicht nur, weil ich ja ein Florida Gator bin, aber ich glaube, Kadarius Toney wird dich überraschen. Den gefällt mir wirklich als Wide Receiver und ich glaube, es wird gut sein mit Daniel Jones und Kadarius Toney. Und ich finde, das war eine gute Position für Kadarius Toney. Also.
Okay. Ja, für mich haben sie halt auch schon John Ross haben sie geholt und Darius Slayton. Die sind für mich beide genau gleiche Typen wie Toney. Und das ist John Ross hat nicht funktioniert bisher in
der NFL. Ja, aber der hat das John Ross war, glaube ich, ein Top 10 Draft Pick, der halt jetzt bei den Bengals war und relativ oft verletzt war. Ja. Also wenn deine Offense von John Ross 2021 abhängt, dann hast du natürlich ein Problem, aber wenn du ihn jetzt so als ja, X-Faktor Receiver Nummer 4 und so als vertikale Idee so. Aber Toney ist doch viel variabler. Die Frage ist halt nur, ob Jason Garrett so Jet Sweeps kann und Handoffs und Turn und Endarounds und so Zeug, ob der das drauf hat. Da bin ich ganz skeptisch.
Na, ich bin gespannt, wie viel Klatschen dann der Jet Sweep ist.
Ja.
Aber
wir werden es hoffentlich erfahren. Remo, ja. Hast du noch einen zweiten Gewinner?
Ich habe einen zweiten Gewinner, aber auch relativ langweilig gefühlt, weil da war jetzt nicht so der splashy Move dabei. Für mich sind die Chiefs ein Gewinner der Offseason und für mich gibt es auch keinen Grund, warum wir den gleichen Super Bowl nicht nochmal sehen sollten, weil die Chiefs hatten ein Riesenproblem. Das hat man im Super Bowl, haben wir alle, glaube ich, gesehen. Patrick Mahomes musste um sein Leben laufen. Die O-Line war scheiße, muss man so sagen. Und darauf haben sie alles fokussiert. Und damit haben sie meiner Meinung nach alles richtig gemacht. Sie haben gesagt, wir sind an Position 31 dran. Da kriegen wir wahrscheinlich keinen Tackle, von dem wir sicher ausgehen können, dass wir den starten können von Tag 1 und uns damit sicher fühlen können für Patrick Mahomes. Und haben gesagt, na gut, dann geben wir den ersten First-Round-Pick ab, holen uns einen Second-Round zurück und also den ganzen Deal jetzt nochmal aufschlüsseln. Muss nicht sein, aber sie haben Orlando Brown bekommen, haben damit weit überdurchschnittlichen Left-Tackle bekommen. Mich sehr gewundert, dass die Ravens den abgegeben haben und dann noch an die Chiefs.
Aber sie haben die Ravens haben jetzt Villanueva.
Ja, aber Right-Tackle spielt. Weil die
der gegebenenfalls seine besten Tage schon
hinter. Genau, ja, da kommt. Aber sie haben halt jetzt, sag ich mal, diese Starter-Position wieder aufgefüllt. So.
Ja. Zumindest. Ja, und dann haben sie mit dem Pick, den sie bekommen haben, haben sie dann Creed Humphrey noch geholt. Und ein Center haben sie auch nochmal die O-Line verstärkt. Und Nick Bolton haben sie einen Linebacker im Draft geholt.
Ähnlich wie die Bucks.
Der ist ähnlich wie die Bucks haben die Chiefs halt nicht viel gebraucht und das, was sie gebraucht haben, haben sie sich meiner Meinung nach geholt und von daher für mich ein absoluter Gewinner.
Ja, sehe ich auch. Ich glaube, ähnlich wenig Widerspruch wie bei den Buccaneers, wenn du so viel richtig gemacht hast wie bei den Chiefs die letzten zwei Jahre. Und die große Frage, was passiert jetzt mit der O-Line, die können doch nicht ihre ganzen Starter entlassen und dann aber sich im Endeffekt noch zu verstärken, so wie es jetzt zumindest auf dem Papier aussieht, über den Draft und die Spieler, die sie jetzt noch gesigned haben, also ich finde, kann man nicht meckern. Das große Finale der heutigen Sendung bildet unser letztes Gewinnerteam und Emily hat gesagt, sie vertraut den Jets, den Giants und den Cowboys nicht. Aber
genau, aber die Cleveland Browns sind mein drittes Team. weil das ist jetzt General Manager Andrew Berrys zweiter Draft. Und ich glaube, die haben Defense diese Off-Saison gesagt. Also jetzt wird Defense viel stärker. Zuerst muss ich sagen, als ich Myles Garrett an der Draft gesehen habe in seinem grünen Anzug, habe ich nur gedacht, boah, also mit seinen Muskeln und so. Und deswegen habe ich gesagt, okay, Browns Defense wird dieses Jahr Nummer 1. Nee, das weiß ich noch nicht, aber vielleicht hat Myles Garrett in der Offseason ein paar Helme geworfen oder irgendwie sowas, weil sowas habe ich noch nie gesehen, wie an der Draft. Aber Draft Greg Newsome, Cornerback aus Northwestern, fand ich gut. Einzige Ding ist, dass er in College war, bisschen oft verletzt, also mal gucken, ob er fit bleiben kann. Und dann ein Stil für mich war Jeremiah Owusu-Koramora aus Notre Dame. Alle haben gedacht, er wäre in der ersten Runde gedraftet. Und ich weiß nicht, wie oder warum er immer noch in der zweiten Runde da war, aber das finde ich wirklich ein Stil für die Cleveland Browns. Aus Notre Dame. Und dann sonst noch Anthony Schwartz aus Auburn, Wide Receiver, den fand ich auch gut. Und dann Tony Fields, Linebacker aus West Virginia. Und dann in der Offseason hatten sie Jadeveon Clowney. Und das finde ich, verbessert die Defensive Line mit auch mit Myles Garrett und dann Jadeveon Clowney von den Titans. Und dann Troy Hill und John Johnson von den Rams fand ich auch toll für die Offseason. Und die haben schon zusammen gespielt, also das kann nur helfen, also das finde ich gut.
Die beiden, ja, die du sagst. Also, Troy Hill, der so in dieser Rams-Defense halt auch mal ein bisschen so nebenher gelaufen ist, aber ein geiler Cornerback.
Genau.
Und Johnson halt einer der besten Safeties, also die jungen Safeties in der Liga, finde ich, und Grant Delpit kommt ja auch wieder, das war ja der Second-Rounder vom letzten Jahr, glaube ich. Also die Browns-Defense ist schon massiv und du kannst den Browns schon vertrauen, weil das Front Office hat ja letztes Jahr schon einen guten Job gemacht und sie haben eine super Saison gespielt.
Genau, ich glaube wirklich, dass dieses Jahr gewinnen sie ein Playoff-Spiel. Also
naja.
Für die letzten drei Off-Saisons sagen wir alle schon bei NFL Network, okay, Browns gehen zu Super Bowl, Browns gewinnen Super Bowl, was weiß ich, aber jetzt, und da ist nie was passiert, aber dieses Jahr finde ich wirklich, dass die Browns sehr gut sein können. Und Kevin Stefanski auch, ich glaube, jetzt ist sein Jahr, das ist jetzt sein Jahr, also mal sehen, was Kevin Stefanski da macht, und die haben auch einen neuen Defensive Coordinator, Joe Woods. Also ich bin wirklich gespannt für die Browns in 2021.
Ja, frag mal Sebastian, was die Steelers zu den Browns letztes Jahr so zu sagen haben. Es wird noch schlimmer, Sebastian.
Ja, also die Division wird auf jeden Fall, wird knackig, ne? Also das Cleveland definitiv nochmal wieder stärker geworden. Und sie haben ja letztes Jahr schon ein Playoff-Spiel gewonnen und ja.
Gegen wen?
Weiß ich nicht mehr, habe ich vergessen. aber auf jeden Fall, also das, was Cleveland da gemacht hat, das muss man halt einfach den Hut vorziehen. Aber man muss ja auch ganz ehrlich sagen, nach so vielen Jahren, wo sie immer wieder ins Klo gegriffen haben, ob es nun im Draft gewesen ist, mit den ganzen hohen Picks, die sie da hatten, die sich nie ausgezahlt haben, Johnny Football und wie die ganzen Typen nicht alle heißen. Jetzt haben sie anscheinend wirklich endlich mal Typen gefunden, die A, wissen, was sie tun im Front Office und auch im Coaching-Staff. Und naja, mal ganz ehrlich, die sind halt auch nochmal wieder richer geworden. Ne? Also das, was sie jetzt noch wieder dazugekriegt haben, zu wirklich schon einem sehr, sehr guten Team, ja, wird spannend und die Division wird knackig werden.
Was ich interessant war, was ich gehört hatte, war auch, dass irgendwer, ich weiß nicht mehr, wer es war, gesagt hat, die Browns haben gedraftet wie ein Super Bowl-Team. Weil sie haben einfach nur akzentuell Positionen verstärkt und Tiefe geholt. Und sie haben halt keine Löcher gehabt, die irgendwie gestopft werden müssen. Da ist einem nichts ins Auge gesprungen, was unbedingt gebraucht wurde. Und deswegen konnten sie, glaube ich, auch einfach, wie sich, glaube ich, jedes Team wünscht, irgendwie nach Best Player Available draften. Haben dann Greg Newsome und auch einer meiner Favorites im Draft, JOK. Bei unserem Mock-Draft bin ich mit den Browns sogar nach vorne getradet an 20, glaube ich, um ihn zu holen, weil ich den Fit geil fand und weil ich ihn als Spieler cool fand.
Und, das hat das gleiche gemacht wie die Jets mit Vera Tucker schon. Ja, du sitzt im Glashaus.
Ja, aber ich bin ja nicht in der Verantwortung nirgendwo. Ich kann ja hier im Glashaus, wenn das Glashaus zusammenbricht, das ist ja wurscht. Und ich glaube, bei JOK war es dann auch so, dass irgendwie ein Herzfehler oder irgendwas wurde kurz vorm Draft festgestellt, wurde dann aber geklärt und deswegen ist er aber trotzdem gefallen. Aber den Spieler, den sie da bekommen haben, ist absoluter Stil. Odell Beckham kommt zurück. Grant Delpit kommt zurück. Ich glaube, Sebastian, die Division scheint tatsächlich, also was Football angeht, langsam sehr schwer zu werden für die Steelers. Ja, was TikTok-Videos angeht, habt ihr die Nase vorne.
Das stimmt. Wenigstens irgendwo vorne, ne?
Emily, sag uns noch, was ist denn mit Juju's Schmidt-Schuster kaputt? Was ist da? Also ist er nicht so gut wie gedacht?
Ich glaube, es liegt wirklich an Ben Roethlisberger, muss ich sagen. Ich muss sagen, das liegt an Ben Roethlisberger. Ich glaube, er ist ein bisschen zu alt, er ist nicht sehr mobil. Ich weiß nicht, wie lange das noch geht. Und ich glaube, wenn Juju an ist, dann ist er an. Und wenn er off ist, dann ist er off. Also da ist er hat so ein okay Spiel gespielt. Also ist entweder sehr gut oder sehr schlecht. Aber ich glaube wirklich nicht, dass die TikTok-Videos irgendwie irgendwas damit zu tun haben, wie manche Leute sagen. Aber ich habe gedacht, er geht zum anderen Team in der Offseason als Free Agent. Ich war wirklich überrascht, dass er in Pittsburgh geblieben ist. Und er hat gesagt, er hat mit Ben gesprochen und deswegen hat er wieder unterschrieben. Also, mal sehen, muss ich sagen. Aber ich finde nicht, dass die Kritiks, die Juju, oh, sein TikTok, so, er muss besser spielen, er soll weniger Videos posten und was weiß ich. Ich finde, das ist Juju, das ist seine Personalität und er macht Geld davon, einfach nur Juju zu sein auf Social Media und so. Also,
ja. Ich meine, das ist das gleiche Argument wie damals bei Cam Newton in der MVP-Saison. Und diese Touchdown-Celebrations und sein Outfit und zack. Und dann verliert er den Super Bowl, weil er sich nicht auf den Ball geschmissen hat. Und dann steht er da und ist halt stinksauer, weil es unfassbar nach so einer Saison den Super Bowl so zu verlieren. Und dann heißt es, ja, der kann ja nicht verlieren. Und dann heißt es, okay, der läuft ja rum wie ein Clown, wenn er keine Leistung mehr bringt. Es ist ja immer der gleiche.
Tom Brady verliert nicht oft, aber er ist auch, er kann auch nicht gut verlieren. Also genau. Er macht die gleichen Sachen und er hat nach dem Super Bowl hat er seinen Helm nicht abgenommen, so den anderen Quarterback die Hand zu schütteln mit Nick Foles. Hat er dem Super Bowl Loss hat er Nick Foles nicht gutes Spiel gesagt. Er ist einfach weggelaufen und für Tom Brady sagen sie nie was. Aber immer wenn es Cam Newton ist und eigentlich finde ich, dass Cam Newton und Tom Brady ähnliche Persönlichkeiten haben und auch ähnliche, nicht Spieler sind, aber Athletes sind. Also die können beide nicht gut verlieren, aber Cam Newton macht es einfach ein bisschen öfter. Aber wenn Tom Brady verliert, dann ist er auch nicht, weißt du, Teamspieler oder sehr, sehr nett und auch seine Press-Conferences sind auch nicht so, seine Press-Conferences, wenn er verliert, hat er, glaube ich, von Bill Belichick, also einfach ruhig, ja, nein, nichts zu sagen, weißt du, aber er kriegt die gleichen Kritik nicht, weil er mehr gewinnt, glaube ich, aber.
Ja. Ich glaube aber, vom Mindset sind sie vielleicht ähnlich, Cam und Tom, aber Athleten, von den athletischen Fähigkeiten ist, glaube ich.
Nee, das meinte ich, ja, Mindset meinte ich, ja.
Der eine athletischer als der andere.
Ja.
Das ist wie du und Kutsche, Remo. Das ist the other sides of the spectrum.
Yes.
Aber an sich, wären wir durch, oder? Mit den Offseason-Winners oder hat noch jemand einen in der Pipe? Ich hätte die Baltimore Ravens noch so als honorable Menschen genommen, aber die haben wir vorher schon angesprochen. Ich finde, die sind nicht schlechter geworden. Und sie haben mit Bateman, glaube ich, einen Steal eventuell Ende der ersten Runde als Receiver, den sie ja dringend brauchen. Und jetzt sich nur noch die Frage stellen, ist Marquise Brown oder Bateman die Nummer 1, aber das wird Lamar Jackson relativ egal sein, glaube ich. Aber ansonsten,
ich habe noch einen Sleeper, den wir nicht erwähnt haben, die aber auch, finde ich, einen guten Job gemacht haben, sind die Bengals. Auch wenn man sagen will, jetzt sie hätten zunehmen sollen, um Burrow zu schützen, haben sie, glaube ich, am Schluss Free Agency und Draft haben sie viel getan, um Burrow das Leben leichter zu machen und sind als Team, glaube ich, wesentlich besser geworden als letzte Saison.
Da rennst du bei mir offene Türen ein. Ich bin auf dem Bengals Bandwagon. Ich sag's jetzt nochmal, wenn der irgendwann mal startet, dann saß ich da schon drauf seit 2 Jahren. Nur, dass das in der NFL auch dokumentiert wird, Emily, ne? Falls da irgendwann.
Die Deutschen sind alle andere Trikots. Also, wenn die nicht andere Trikots sich mal besorgen, dann.
Haben sie doch.
Wir haben keine Jerseys jetzt.
Ja, aber die sehen ja auch, die haben ja auch wieder Streifen. Es sieht aus wie ein Karneval, weil die alle als Tiger verkleidet sind.
Sollen sie Punkte machen und dann Jaguars sein?
Ja, würde mich nicht wundern, wenn die sich statt schwarz unter die Augen so Schnurrbarthaare malen lassen, alle vor dem Spiel.
Wir sind jetzt zu unsachlich. Das ist nur das ist kein Bengals-Hate hier im Stream. Genau. Emily, tausend Dank. Das war wirklich sensationell. Wir hoffen, du bist bald wieder bei uns.
Gerne.
Gerne jede Woche, aber du musst ein bisschen arbeiten.
Ja. Genau,
wir hoffen, dass das mit dem Boulevard mit Kutsche klappt. Und wie gesagt, vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal haben wir dann vermutlich hinter Sebastian, du siehst ja dieses Trikot, da haben wir dann Leverkusen-Trikot mit Wirtz hinten drauf. Das wolltest du.
Danke. Ja, genau. Und danke für die Einladung. Es hat viel Spaß gemacht.
Ja, ebenfalls. Ebenfalls. Ja. Sebastian?
Ja.
Schließ den Vorhang.
Ja, genau. Kurz noch der kleine Einwurf, dass Tim Tebow wohl als Tight End bei den Jaguars unterschreibt. Das wollte ich natürlich noch mit reinhauen. Das kam vorhin im Chat schon mehrfach auf. Rappaport hat es getweetet, dass es wohl erwartet wird, dass er in den nächsten Wochen dort als Titan unterschreibt. Ob das jetzt was bringt?
Noch ein Florida Gator.
Ja, genau. Genau.
Ja.
Gut, aber Gators in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch und ja, denkt dran, immer liken, teilen, kommentieren, Glocke aktivieren und so weiter und so fort. Und ja, denn wie gesagt, Mittwoch kommt, glaube ich, Boulevard, ne? Dann Stolle bestimmt nochmal irgendwann wieder.
Herr Boulevard bin ich mal nicht sicher. Wie gesagt, morgen kommt das Interview mit Aaron Donker.
Genau.
Und lasst euch überraschen, wenn ihr die Glocke aktiviert habt, dann kriegt ihr es ja eh mit. Dann müsst ihr
so sieht es nämlich aus. In diesem Sinne, einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
Und einen schönen Tag nach Kalifornien.
Ja, stimmt.
Danke, Grüße aus Kalifornien.
Ciao, ciao.
Ciao.
Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.